Die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 12. Mai, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Guten Morgen, alle unsere Zuhörer.
Ja, Frau Kneißl, auch diese Woche, bevor wir uns mit dem politischen Geschehen befassen, Sie waren diese Woche in Ihrer neuen Heimat in der russischen Provinz, über 1000 Kilometer von Moskau entfernt. Unsere treuen Zuhörer werden sich erinnern, Sie sind dort im letzten Sommer gelandet, bevor Sie dann nach St. Petersburg gekommen sind. Und jetzt haben Sie dort ja eine kleine Ruine, wenn man das so sagen kann, übernommen, restaurieren diese und planen dann in rund 6-7 Wochen dort dann rüberzuziehen. Frau Kneißl, vielleicht können Sie unsere Zuhörer mal zu Beginn aufklären. Wie steht's jetzt heute um die Ruine und sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie in rund 6 Wochen St. Petersburg verlassen möchten und dort rüber in die russische Provinz ziehen möchten?
Ja, Sie bringen es auf den Punkt. Mag vielleicht verrückt klingen, was Sie gerade kurz zusammengefasst haben, aber genauso ist der Stand der Dinge. Vielleicht eine kleine Korrektur zu den Kilometerdistanzen. Es ist von St. Petersburg 1200 Kilometer entfernt und von Moskau nur 350 Kilometer östlich von Moskau. Also es ist von Moskau circa 5 Stunden. Nächstgelegene Bahnhof ist mit dem Auto auch nur in 2 bis 3 Stunden erreichbar. Das ist das gewisse Handicap. Dann gibt es ja wunderbar funktionierende Züge. Ich kann mit dem Nachtzug nach St. Petersburg fahren oder mit dem Schnellzug bin ich in 4 Stunden in St. Petersburg von Moskau aus gesehen. Also wie ich das dann genau logistisch mache, das ist dann der nächste Schritt. Aber jetzt steht einmal die Renovierung und der Bau eines kleinen Holzhauses an. Das wird hoffentlich, so es die Wettergötter erlauben, wirklich in 6 Wochen stehen. Fundament ist da, aber dass wir die Holzwände aufziehen, das ist jetzt eine Frage der Wetterverhältnisse. Und es ist in diesen Tagen, also wirklich auf Österreichisch gesagt, grauslich. Ja? Schneetreiben, Hagel, es ist kein schönes Maiwetter. Und ich hoffe, dass es ein bisschen milder wird, damit die Arbeiten fortgesetzt werden können und damit die Natur auch ihren Frühling hat und die Bienen losarbeiten können. Also es hat viele, viele Gründe, damit es endlich wärmer wird. Und ja, ich werde dann die Ponys, die Hunde, die Kater und mich Ende Juni transportieren. Habe einen Anhänger erworben, habe vor vielen Jahren den Anhängerführerschein gemacht. Also ich kann einige Tonnen transportieren. Übersiedlungswagen wird hoffentlich meine Möbel zeitgleich mitnehmen können. Also das alles muss ich jetzt noch klug anlegen, damit ich dann zeitgleich mit den Tieren dort bin und mein Übersiedlungsgut in Empfang nehmen kann. Also es steht noch einiges bevor. Und dazwischen ist noch das St. Petersburger Wirtschaftsforum, zu dem Sie ja dazukommen. Dazwischen ist noch ein Seminar in Omsk, bei dem ich morgen in Sibirien sein werde. Dazwischen ist noch eine große Veranstaltung in Kemerovo, auch in Sibirien, im Kuzbass. Und im Altai werde ich auch noch sein Mitte Juni. Also es wird eine ereignisreiche, intensive Zeit und ich hoffe, dass alles gelingt auf der Baustelle und auch in den Arbeitswochen davor.
Und wie planen Sie das vor Ort mit Ihrer Tätigkeit an der Universität? Denn unsere Zuhörer wissen ja, Sie sind an der Universität St. Petersburg beschäftigt. Jetzt leben Sie unweit, gegenwärtig von der Universität entfernt. Wie wollen Sie das dann dort alles von der russischen Provinz aus managen und gestalten? Lässt sich das alles digital einrichten oder werden Sie doch gezwungen sein, hin und wieder den weiten Weg nach St. Petersburg auf sich zu nehmen?
Ja, ich werde ein- bis zweimal im Monat für einige Tage in St. Petersburg sein, beziehungsweise ist auch sehr, sehr viel Nachfrage nach meinen Verhandlungsseminaren in den Regionen. Also ich werde auch im Herbst in Chabarowsk im russischen Fernen Osten unterrichten. Ich habe bereits eine Lehrveranstaltung für Anfang Oktober in Ekaterinburg wieder. Da ist großes Interesse auch. Das heißt, ich werde dann vom Flughafen Moskau diese Reisen jeweils antreten. Und unsere Veranstaltungen, die öffentlichen Vorträge, diese runden Tische, die wir am Gorki machen, zu denen werde ich dann nach St. Petersburg anreisen. Wir werden sehen, wie da die zeitliche Notwendigkeit ist. Aber ich möchte an sich das Wesentliche offline machen, also wirklich mit physischer Präsenz und diverse Vorbesprechungen, Texte, die ich verfasse, das kann ich dann von zu Hause im kleinen Dorf machen. Also ich bin guter Dinge, dass sich das einrichten lässt, weil ich bin nicht die Einzige, die hier große Distanzen wahrnimmt. Also es ist ja auch in der Geschichte Russland, wenn man sich das vorstellt, ich möchte mich jetzt nicht mit den Tolstois oder Butulins oder wem auch immer vergleichen, aber St. Petersburg war die Hauptstadt bis 1917 und die Landhäuser eines Turgenev, eines Tolstois, die lagen südlich von Moskau, östlich von Moskau. Also das war, oder in der heutigen Ukraine, in Kharkov, das ist an sich Geschichte, ja, Russlands, dass Belarus, Russland, dann bis zum Ersten Weltkrieg auch Polen, die sich leisten konnten, hatten ihre Landhäuser bis zu 1000, 2000 Kilometer entfernt von St. Petersburg und sind auch mit der Eisenbahn gereist, ab dem Zeitpunkt, als es die gab, und vorher mit dem Pferd.
Ja, das heißt, sie machen es diesen berühmten Vorgängern gleich und ziehen aufs Land. Ja, Frau Kneißl, dann bin ich mal gespannt, wie sich das alles weiterentwickeln wird und ob es da drüben auf der Ruine dann auch bald so weit ist, dass sie da hin, ich sag mal, auswandern können. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch gerne beginnen mit dem, was diese Woche wieder auf dem geopolitischen Schachbrett so alles los war, und lassen Sie uns auch gleich einsteigen mit der, ja, vielleicht brisantesten Meldung, denn diese Woche fand am 9. Mai in Russland der Tag des Sieges statt, der Jahrestag zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Höhepunkt der Feierlichkeiten diese Woche war die Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau, die von Präsident Wladimir Putin abgenommen wurde. Neben Vertretern russischer Politik wurden dort auch zahlreiche ausländische Staatsgäste erwartet. Und ja, bei der Parade zum Gedenken an den Ende des Zweiten Weltkrieges marschierten dabei traditionell tausende Soldaten über den Roten Platz, begleitet von Panzern, Kampfjets und Raketenwerfern. Und es waren auch laut russischen Medien an der Veranstaltung über 9000 Soldaten vor Ort. Und ja, bei seiner Rede zu den Feierlichkeiten sagte Putin, Revanchismus, die Verhöhnung der Geschichte, das Bemühen, die heutigen Nachahmer der Nazis zu rechtfertigen, das ist Teil der allgemeinen Politik westlicher Eliten, immer neue regionale Konflikte zu entzünden, ethnische oder religiöse Konflikte. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn den Tag verfolgt? Sie waren ja, wie wir auf Ihrem Telegram-Kanal verfolgen konnten, zu der Zeit in Ihrem kleinen Dorf, wo Sie jetzt bald hinübersiedeln werden. Wie haben Sie dort den Tag des Sieges verfolgt und wie haben Sie vielleicht auch die Feiern rund um den Roten Platz in Moskau wahrgenommen, Frau Kneißl?
Ja, im kleinen Dorf war es eine sehr bewegende kleine Feier. Es ist im Sommer leben dort mehr Menschen, aber ich glaube, jetzt im Winter sind es vielleicht 100 maximal, die dort zu Hause sind. Im Sommer kommen dann eben viele aus Moskau, die Häuser ihrer Großeltern oder so noch aufrechterhalten. Und wir hatten eine Zeremonie mit zwei, drei Bürgermeistern, dem dortigen Bezirkshauptmann aus der Region, einem Abgeordneten aus der Region und einem, es war, wie ich auch in vergangenen Jahren erleben durfte. Ich war zweimal zufälligerweise am 9. Mai, einmal in Moskau 2014. Das war übrigens das erste Mal, dass ich in meinem Leben in Russland war, vor genau 10 Jahren, am 9. Mai 2014. Und dann 2016 besuchte ich St. Petersburg das erste Mal, habe auch das damals durch Zufall, also ging das rund um den 9. Mai und war sehr, sehr bewegend einfach, mit welchen Gefühlen, Erinnerungen die Menschen die Bilder ihrer getöteten Großeltern vor sich hertragen. Und es gibt noch einige Überlebende aus der Zeit, vor allem also aus der Zeit der Hungerblockade, die von der deutschen Wehrmacht, hier ja fast 1 Million Menschen durch eine Blockade verhungern ließen und oder auf andere Weise ums Leben kamen. Und diese Gedenkfeiern, ich habe das erst begriffen, als ich eben damals vor 10 Jahren das erste Mal physisch hier war. Und im Dorf ist diese Gedenkfeier natürlich ein viel kleiner, aber um nichts weniger bewegend. Ein Chor von ein paar Damen hat die wesentlichen Lieder dieser Zeit noch einmal gesungen, wie sie überall in Russland dann gesungen werden. Also Katjuscha, der Gesang zum Tag des Sieges. Also das alles im Schnee treiben, da sieht man dann, die Russen lassen sich durch nichts einschüchtern. Und das Gedenken spielt eine große, große Rolle. Und was hier in Russland gerade jetzt in dieser vergangenen Woche doch eine Debatte insgesamt ausgelöst hat oder Kopfschütteln, war, dass beispielsweise aus dem Weißen Haus die dortige Sprecherin meinte, die US-Amerikaner gemeinsam mit den Ukrainern hätten im Zweiten Weltkrieg gegen Stalin gekämpft. Also die Verzerrung der Geschichte und dessen, was die wesentliche Chronologie des Zweiten Weltkrieges war, das bewegt die Menschen hier sehr und sorgt also für große Stirnrunzeln. Ich gehöre auch zu einer Generation, wo uns eigentlich der Zweite Weltkrieg nur im Stückwerk erklärt wurde in der Schule. Und das wesentliche Ergebnis war eigentlich immer, die Amerikaner befreiten Europa von den Nazis, Normandie-Landung und von der Rolle der Sowjetarmee in der Beseitigung des Naziregimes war an sich keine Rede. Und ich selbst habe vieles erst begriffen, als ich das Museum zum Großen Vaterländischen Krieg, das in Moskau besteht und sehr, sehr interessant ist, besuchte 2014. Und wenn man sich einfach vor Augen hält, dass 26 Millionen Menschen in der Sowjetunion einen Blutzoll davor entrichtet haben und dass keine Familie davon ungeschoren war. Also das Erinnern an jenen Krieg und all das vor dem Hintergrund der aktuellen Zusammenhänge, dass nämlich wieder deutsche Panzer gegen Russland gerichtet sind, der gesamte Diskurs, ob von einem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius, dem beliebtesten Politiker Deutschlands, zur Kriegstüchtigkeit, ob vom französischen Präsidenten Macron, Russland darf nicht siegen. Also das sind doch kuriose und sehr, sehr brisante eine Rückkehr historischer Verhältnisse, die hier in Russland für große Sorgen schaffen. Sorge jetzt nicht in dem Umfang, wie es der existenzielle Überlebenskampf des Zweiten Weltkrieges war, weil damals ging es ums Überleben, sondern es ist vielmehr die Sorge heute, warum wird Geschichte so verzerrt? Warum wird ein derartiger Revisionismus seitens des Westens betrieben? Warum ist dieser Hass auf Russland da? Warum ist es möglich, dass eben ein Vokabular heute in Deutschland und in Österreich wieder möglich ist, das doch sehr an die 1930er und 40er Jahre erinnert, wo eben Menschen, die die Sanktionen kritisieren, als Kollaborateure beschimpft werden in Österreich von Seiten des Bundespräsidenten her, bis hin dann eben auch zur Gesamtwahrnehmung. Und das ist der Stand der Dinge.
Ja, und dieser Hass auf Russland, der äußert sich auch hier in Deutschland, wie es auch zu erwarten war. Rund um die Feierlichkeiten wurden jetzt nämlich zahlreiche Verbote ausgesprochen. Dabei waren jetzt nicht nur Uniformen, militärische Abzeichen oder gar die Buchstaben V und Z verboten, sondern auch St. Georgsbänder, alle nur denkbare Fahnen mit russischem Bezug, Wappen der Sowjetunion, die Siegesfahnen, aber auch die Flaggen von militärischen Einheiten von Donetsk und Lugansk. Außerdem hat Berlin auch das Abspielen und Singen russischer Marsch- bzw. Militärlieder verboten, sowie alles, was aus Sicht der Berliner Polizei das Billigen des derzeit von Russland gegen die Ukraine geführten Angriffskriege darstellt. Und ich hatte mir auch an dem Tag einige Videos aus Berlin, wo es dann doch spontan noch zu Zusammenkünften von Menschen kam, angeschaut, und es wurde tatsächlich auf all jene, die es gewagt haben, eine russische Flagge zu dieser Veranstaltung mit zu bringen. Die wurden gejagt von der Berliner Polizei. Die russische Flagge wurde entnommen, und die russische Botschaft in Berlin hat sich zu diesem Verbot jetzt geäußert und Stellung genommen. Sie haben geschrieben: Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Sowjetunion für einen friedlichen Himmel mit den Leben von über 27 Millionen ihrer Bürger bezahlte, die auf den Schlachtfeldern fielen, in den Konzentrationslagern der Nazis gequält wurden und an zerstörerischer Zwangsarbeit, Hunger und Krankheit starben. Ja, und es hat auch hier in einigen kritischen Kreisen für Kopfschütteln gesorgt, wie die Berliner Polizei da gegen diese friedlichen Demonstranten, gegen diese sogenannten Kollaborateure, wie es dann ja heißt, des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, wie mit diesen Menschen umgegangen worden ist. Frau Kneißl, was sagen Sie denn dazu? Was sind Ihre Gedanken? Haben Sie da überhaupt noch Worte dazu?
Nein, es ist alles, was Sie gesagt haben, glaube ich, spricht für sich. Und es ist eine absolute Geschichtsvergessenheit, die in Deutschland Einkehr gehalten hat. Ich kenne es derartige Geschichtsvergessenheit an sich nur von den USA, wo mir mal ein alter US-Botschafter österreichischer Herkunft sagte vor 30, 40 Jahren, mit jeder Administration wird die Geschichte neu begonnen, also da ist einfach kein Geschichtsbewusstsein da, und dieses Fehlen alles geschichtlichen Denkens, ja, obwohl ja die Deutschen sonst so hoch herhalten mit ihrer Gedenkkultur. Aber wenn es um Russland geht, da spielen sich gewaltig Dinge im Moment ab. Und dass russische Flaggen verboten werden, dass Menschen, die mit Flaggen zu einer Gedenkfeier kommen, und die Zahlen sprechen ja für sich, ja, 27 Millionen Tote. Ich erinnere mich beim Besuch des Museums in Moskau zum Großen Vaterländischen Kriege, da ist gleich zu Beginn eine Gedenktafel, wo, wenn ich mich korrekt erinnere, erwähnt wird, dass die sowjetischen Behörden sehr lange zögerten, die genaue Zahl der Getöteten zu nennen, weil man meinte, das sei der Bevölkerung nicht zumutbar. Ich glaube, es war erst in den 70er Jahren, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass man dann diese 27 Millionen nannte. Und ja, die russischen Zwangsarbeiter, die in Deutschland zu Tode gequält wurden, diejenigen, die in Mauthausen, ich glaube, es sind fast 30.000 Russen, die damals in Mauthausen zu Tode gefoltert wurden oder an Typhus oder wie auch immer zu Tode kamen. Auch hier nur als Fußnote angemerkt, es darf kein russischer offizieller Vertreter mehr an den offiziellen KZ Mauthausen-Gedenkfeiern teilnehmen, obwohl es dort russische Staatsbürger ums Leben kamen. Ja. Und das alles ist eine sehr, sehr kuriose Entwicklung. Vielleicht vielleicht kommt es in Ihrer nächsten Frage, aber weil es mir gerade hier durch den Kopf geht, von wegen wir teilnehmen dürfen, da oder dort am Tag vor dem Tag des Sieges mit den großen Gedenkfeiern war die offizielle Einführung von Präsident Putin zu seiner aktuellen Amtszeit. Und wer nahm daran teil? Der Botschafter Frankreichs und Vertreter Ungarns und der Slowakei. Alle anderen nahmen die Einladung nicht an. Der deutsche Botschafter Graf Lambsdorff war zur Einberichtung nach Berlin zurückbeordert worden. Ich weiß nicht, was er da genau einberichten musste. Es ging um irgendwelche vermeintliche Cyberangriffe. Und die Vertreter des ach so neutralen Österreichs, übrigens Österreich wurde neutral, weil das ein Vorschlag der Sowjetunion war. Und man war an sich viele Jahre sehr dankbar und glücklich über diesen Status der Neutralität, von dem das Land ja politisch wie auch vor allem wirtschaftlich sehr, sehr profitiert hatte. Teilweise es noch tut, aber sich nicht an die Neutralität verfassungsmäßig hält. Und es sind sehr, sehr bedenkliche Entwicklungen im Gange. Und die Geschichte wird auf eine bizarre Art und Weise umgeschrieben und neu geschrieben, was den Zweiten Weltkrieg anbelangt.
Ja, und Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Frau Kneißl, diese Woche fand die Amtseinführung vom russischen Präsidenten Wladimir Putin für eine fünfte Amtszeit statt. Die Amtseinführung, die fand im Kremlpalast im Herzen von Moskau statt und dabei waren zahlreiche hunderte bekannte, gewichtige Gäste, hochrangige Regierungsvertreter, ausländische Botschafter nahmen daran teil und in seiner Antrittsrede betonte Putin, dass Russland autark und wettbewerbsfähig sein und gleichzeitig ein Regierungssystem fördern müsse, das belastbar und flexibel genug sei, um sich an die neuen Weltbedingungen im Zuge der Entstehung einer multipolaren Welt anzupassen. Und er äußerte sich auch über einen Dialog mit den westlichen Partnern. Er sagte, wir verweigern uns nicht dem Gespräch mit den westlichen Nationen. Eine Unterhaltung auch über Themen von Sicherheit und strategischer Stabilität ist möglich. Aber nur von ebenbürtig zu ebenbürtig, mit Respekt für die Interessen des jeweils anderen. Das sagte er im Zuge der Amtseinführung. Frau Kneißl, Sie haben es jetzt gerade schon ausgeführt. Deutschland wiederum, deutsche Regierungsvertreter haben jetzt mehrfach schon geäußert. Wir hatten auch schon kurz nach den Wahlen darüber gesprochen, die ja von Deutschland nicht anerkannt werden. Auch jetzt haben sich nochmal deutsche Regierungsvertreter dazu ausgesprochen, dass sie diese Wahl und diese offizielle Amtseinführung nicht anerkennen werden. Wladimir Putin ist also in den Augen Deutschlands und vieler anderer westlicher Länder kein offizieller Präsident, kein offizielles Regierungsmitglied. Frau Kneißl, wie blicken Sie denn jetzt auf die Amtseinführung von Wladimir Putin und wie ordnen Sie das ein, dass da jetzt von westlicher und auch vor allen voran von deutscher Seite diese Amtseinführung schlichtweg nicht anerkannt wird?
Deutschland und andere EU-Regierungen haben vielleicht in der letzten Woche den Überresten an diplomatischer Praxis den Todesstoß versetzt. Also Diplomatie war schon eine lange Zeit in einer Art Wachkoma. Und wenn man sich hinstellt wie die deutsche Bundesregierung und sagt, wir anerkennen diese Wahlen nicht, es wird also nur von Herrn Putin gesprochen, nicht vom Präsident Putin, wie wir auch in einem Podcast mal vor einigen Wochen gesprochen hatten. Dann fragt man sich, wozu halten sich vielleicht auch deutsche Diplomaten überhaupt noch hier auf? Ja? Also was tun sie, ja? Was ist ihre Aufgabe? Weil an sich ist die Diplomatie die Aufrechterhaltung von Dialog unter allen Umständen. Und dazu gehört ein regelmäßiger Kontakt mit den Behörden des Gaststaates. Und dazu gehört eben nicht, sich an Begräbnisfeiern von vermeintlich Oppositionellen zu beteiligen, in erster Linie, ja, oder diverseste Vereine geldmäßig und sonst wie zu unterstützen, sondern dazu gehört in allererster Linie, das ist jahrhundertelange Praxis, mit den offiziellen Vertretern des Gastlandes einen korrekten Dialog zu führen. Und das ist das Einmaleins der Diplomatie, dass das ein Graf Lambsdorff nicht versteht oder vielleicht versteht es und muss sozusagen trotzdem den Vorgaben seiner Ministerin und seines Regierungschefs folgen. Aber es ist mir fällt jetzt auch nicht mehr sehr viel mehr dazu ein, als zu sagen, es ist höchst bedauerlich. Und ich wollte an sich für die Neuauflage meines Buches Diplomatie macht Geschichte, das 2020 in Hildesheim erschienen war. Aber seit 2022 hat sich die Welt mehrfach gedreht. Ich wollte für die Neuauflage einige Kapitel umschreiben, aber ich glaube, es ist noch zu früh. Ich werde vielleicht 1-2 Jahre noch zuwarten, weil das, was wir gegenwärtig beobachten, ist wirklich ein Todesstoß der diplomatischen Praxis. Und jetzt vielleicht mit einem positiveren Blick in die Zukunft gerichtet, weil die Zukunft liegt nicht in Europa. Ja. Das hat viele, viele Ursachen. Das ist demografisch wie wirtschaftlich bedingt. Aber auch eben, was wir gerade beobachten, was den Umgang mit Höflichkeit, Gebot der Basisregeln der diplomatischen Praxis anbelangt. Die Zukunft ist hier im globalen Süden und Osten. Und da ist einfach ein anderer Umgang miteinander. Da sind gewisse Regeln der Höflichkeit noch eingehalten. Vielleicht zum Abschluss, was das Verhalten vieler Europäer, es waren ja einige waren dabei, wie ich vorhin kurz ausführte, Ungarn, Slowakei und Frankreich. Vielleicht erinnert sich Frankreich, dass er doch ein großes diplomatisches Erbe hat, noch gewisser Grundregeln. Ein Satz dazu, der mir gerade durch den Kopf geht, Marschall Tito, der frühere der Langzeitstaatschef Jugoslawiens, hatte mal diesen wunderbaren Satz geprägt, den ich gerne zitiere. Die beste Diplomatenschule kann eine gute Kinderstube nicht ersetzen. Und zur guten Kinderstube gehört eine Einladung, die man erhält, anzunehmen.
Ja, und diese gute Kinderstube, die wurde wohl einigen Politikern, vor allen Dingen hier in diesem Lande in Deutschland, verwehrt. Frau Kneißl, aber lassen Sie uns auch statt über Kinderstuben noch über ein anderes wichtiges Ereignis diese Woche zu sprechen kommen. Denn diese Woche sind die Staats- und Regierungschefs der Eurasischen Wirtschaftsunion am Mittwoch zu einem Jubiläumsgipfel der Vereinigung unter dem Vorsitz Armeniens zusammengekommen. An dem Treffen in Moskau nahmen neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem armenischen Premierminister auch die Präsidenten Weißrusslands, Kasachstan und Kirgisiens teil. Putin hat in einer Rede dort vor dem höchsten Eurasischen Wirtschaftsrat resümiert, dass die Union sich in den letzten 10 Jahren als eine neue autarke Integrationsstruktur etabliert hat, die eine stabile wirtschaftliche Entwicklung der eurasischen Region gewährleiste. Das Bruttoinlandsprodukt der Mitgliedstaaten sei im vergangenen Jahrzehnt von 1,6 auf 2,5 Trillionen US-Dollar gestiegen, betonte der russische Präsident bei seiner Rede. Der Handelsumsatz mit Drittländern wuchs um 16% auf 920 Milliarden Dollar, während das Volumen des gegenseitigen Handels sich fast verdoppelt hat. Frau Kneißl, das war ein Event. Ich hatte jetzt mal im Vorhinein unseres Podcasts noch dazu gegoogelt und kaum einen einzigen Artikel in den westlichen Mainstream-Medien dazu gefunden. Wie ordnen Sie das denn ein? Entsteht dort aktuell ein adäquates Gegengewicht zur Europäischen Union?
Also diese Eurasische Wirtschaftsunion, die offiziell, wenn ich mich recht erinnere, am 01.01.2015, glaube ich, in Kraft trat, ist eine Zollunion, Freihandelszone, also in manchen Dingen vergleichbar mit dem, was die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft vor der Europäischen Union 1992 war. Es gibt viele derartige Wirtschaftsverbände. Ja, wir haben das in Westafrika, wir haben das den Golfkooperationsrat, teilweise mit vielen inneren Stolpersteinen. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt vergleichen mit einem absoluten Gegenstück zur Europäischen Union. Das glaube ich, wäre jetzt zu ambitioniert. Aber das, was zweifellos im Gange ist, ist ein eine Neustrukturierung dieses Marktes, ja, der ja auch bis 1991, bis zum Zerfall der Sowjetunion, wenn auch mit den damals Problemen, ja, Planwirtschaft und alles, was nicht funktionierte, aber was auch funktionierte in der Sowjetunion, was sozusagen teilweise neu umstrukturiert wird unter neuen Vorgaben, Vorzeichen. Wie es sich dann genau verhalten wird mit Armenien, mit Kasachstan, weil wir sehen hier ja zeitgleich doch auch innenpolitische Entwicklungen, die wiederum in eine andere Richtung gehen, wird sich weisen. Nur zur Erinnerung zur Eurasischen Wirtschaftsunion hätte auch die Ukraine zählen sollen, ante 1914. Also das war, wenn man die Pläne sich ansieht, wie das ursprünglich skizziert war, dann war die Ukraine Teil dieser Wirtschaftsunion. Ja, wir werden sehen, wie mit dem Kriegsende, und es wird eines Tages dieser Krieg auf dem Schlachtfeld aufhören, wie sich dann rein wirtschaftlich einmal die Lage neu strukturieren wird, weil die neuen Gebiete Russlands, also Donbass, Lugansk und mit den fortgesetzten Kämpfen rund um Kharkov, die seit gestern Freitag wieder völlig neu aufgeflammt sind und zu teilweise sehr wichtigen Gebietsgewinnen für die russische Seite geführt haben, wie das dann genau aussehen wird von einer Wirtschaftsunion her mit einem gemeinsamen Markt. Und es geht ja weit über die Marktfrage hinaus. Es geht ja auch um den Aufbau von Alternativstrukturen im Bereich Bankenwesen, Versicherungswesen, Sportwettkämpfe, ja, wenn man an den großen internationalen Bewerben wie Olympische Spiele, wenn man von denen ausgeschlossen wird, dann baut man Alternativstrukturen auf. Und die Eurasische Wirtschaftsunion, würde ich sagen, ist gegenwärtig die, wo es zu den stärksten, nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch normierten, also Rechtsverpflichtungen kommt. Wir haben in weiterer Folge dann noch die Shanghai Cooperation Organization, woran eben auch die Volksrepublik China, Iran und Indien teilnehmen, wo aber nicht eine so starke Verrechtlichung da ist. Da geht es vor allem um Energie- und Sicherheitskooperation. Und wir haben in weiterer Folge das Forum BRICS, das noch nicht über einen eigenen Rechtscharakter im Sinne einer internationalen Organisation verfügt, sondern mehr ein Marktplatz, ein Forum ist. Also von all diesen neuen Strukturen, die lose sein können wie BRICS oder sehr, sehr verdichtet wie die Eurasische Wirtschaftsunion, da ist zweifellos allerhand im Gange. Und wenn man dem gegenüberstellt, die teilweise doch sehr sklerosierte Europäische Union, die mit Rezession, mit Nebenschauplätzen beschäftigt ist, dann kann man sich ungefähr an 5 Fingern abzählen, wo mehr los ist. Mhm. Ja? Also ich gleiche das dann gerne immer mit dem Satz, die Musik spielt im Osten und nicht im Osten.
Mhm. Ja, und hinsichtlich dieser Entwicklung, die Sie jetzt hier gerade skizziert haben, fand auch diese Woche ein spannendes Treffen statt, denn der chinesische Präsident Xi Jinping war diese Woche für einen 5-tägigen Besuch in Europa. Unter anderem zog es ihn dabei nach Serbien, Frankreich, aber auch nach Ungarn. Und Ungarn und China haben dabei eine Reihe neuer Abkommen zur Vertiefung ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit unter zeichnet, um Chinas wirtschaftliche Präsenz in der Region zu stärken. Bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Gespräche lobte der ungarische Ministerpräsident Orbán dabei die kontinuierliche, ununterbrochene Freundschaft zwischen den beiden Ländern seit Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2010 und versprach dabei, dass Ungarn auch in Zukunft weitere chinesische Investitionen aufnehmen werde. Xi wiederum sagte, er und Orbán seien sich einig, dass die neue Seidenstraße in hohem Maße mit Ungarns Strategie der Öffnung nach Osten übereinstimmt und dass China Ungarn dabei unterstützen werde, innerhalb der Europäischen Union eine größere Rolle bei der Förderung der Beziehungen zwischen China und der EU zu spielen. Als Ungarns Regierungschef Viktor Orbán 2010 wieder an die Macht kam, verkündet er schon damals die Öffnung nach Osten als neue Strategie. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf diese chinesisch-ungarische Partnerschaft, die ja in Europa mit wenig, ja, sagen wir mal, Zustimmung oder Befürwortung aufgenommen worden ist?
Also diese enge Zusammenarbeit zwischen Peking und einer Reihe von europäischen Staaten, ob EU oder nicht EU, wie beispielsweise Serbien, das geht zurück, glaube ich, ins Jahr 2013, 2014, hatte die Kurzformel 16+1, also das waren diese 16 Staaten im EU- und Nicht-EU-Raum in Europa plus China. Diese 16+1 sind meiner Erinnerung nach jetzt 15+1, weil sich Litauen ausgeklinkt hat. Es wird sehr, sehr viel Druck ausgeübt seitens Brüssels auf andere, doch auch auszusteigen aus dieser Kooperation mit China. Beispielsweise Griechenland konnte dank chinesischer Investoren viel seiner maroden Infrastruktur wieder aufbauen. Es gibt Erfolgsprojekte, es gibt Projekte, die völlig daneben gegangen sind, beispielsweise auch Autobahnen quer durch Südosteuropa, also die sogenannten Balkanstaaten, die teilweise ins Nirgendwo führen. Es wurden aber auch große Infrastrukturprojekte seitens der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben, wie beispielsweise eine Autobahnbrücke zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina, die ausschließlich an chinesische Unternehmen gingen. Also hier ist sozusagen Brüssel wieder mal voller Scheinheiligkeit, weil zum einen schlägt man dann Richtung Orbán und sagt bloß nicht mit den Chinesen diese enge Zusammenarbeit. Andererseits vergibt man dann auch öffentliche Aufträge an chinesische Unternehmen. Also alles sehr, sehr zweischneidig. Aber was ich vielleicht kurz dazu noch anmerken darf, hochinteressant, dass Staatspräsident Xi Jinping, ein viel beschäftigter Mensch, sich die Zeit nimmt, dass diese Besuche, ausgewählten Besuche, und das ist jetzt alles von einer größeren Logik her auch getragen, Budapest und Belgrad mit derartig Wohlwollen, Aufmerksamkeit, Zeit zu besuchen. Präsident Xi hatte, ich glaube, es war im Jahr 2014 oder 15, Serbien für 3 Tage besucht. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, Serbien, 5 Millionen Einwohnerstaat, mit einer riesigen Diaspora im restlichen Europa, aufgrund der Wirtschaftslage, aufgrund der Kriegszerstörungen durch die NATO-Bombardierung von 1999. Serbien war damals also von einer gewaltigen chinesischen Delegation 3 Tage lang besucht worden. Ich wiederhole das deswegen, weil meiner Erinnerung nach kein deutscher, österreichischer oder französischer Regierungsstaatschef zu irgendeinem Zeitpunkt Serbien mal länger als ein paar Stunden besucht hatte. Ja. Also meistens wird dort gar nicht übernachtet, sondern man fliegt in der Früh hin und nach 3-4 Stunden wieder retour. Das ist einfach ein anderer diplomatischer Umgang miteinander, der dann natürlich auch ein lang anhaltendes Vertrauensverhältnis aufbaut. Und das wird natürlich mit sehr, sehr viel Argwohn in Brüssel beobachtet oder auch in Berlin. Und kurioserweise hat parallel zu diesem Besuchsreigen von Xi Jinping, der ja auch Paris besuchte und bei diesem an sich bilateralen Besuch von Präsident Macron war auch Ursula von der Leyen zugegen. die aber fast parallel zum Händeschütteln mit den chinesischen Delegationsmitgliedern Sanktionen gegen China einforderte. Ja? Also das ist alles so kurios, grotesk, dass wenn ich mich jetzt in eine chinesische Position hineinversetze, dann muss ich wahrscheinlich nur milde lächeln und sagen, da stimmt was nicht im Hause Europa. Die wissen nicht, was sie wollen, die wissen nicht, wer sie sind. Zum einen attackieren sie dann eben die Serben heftig und drohen ihnen mit Rüge und Prügel. Aber andererseits ist ein Scholz froh, wenn er vielleicht weiter Team BMWs in China verkaufen darf. Und andererseits freut sich auch eine Frau von der Leyen, wenn sie am Staatsbankett im Élysée-Palast ihre Rolle spielt, aber gleichzeitig eben diese die zweite Front, wenn ich das so sagen darf, nun eröffnet für die europäische Wirtschaft, vor allem für die deutsche Wirtschaft gegenüber China.
Ja, das ist schon ein zweischneidiges Schwert, eine gewisse Doppelmoral, die, wie wir sie hier gerade erleben, wie wir sie hier vorgeführt bekommen. Wir erinnern uns ja auch noch an die Aussage unserer Außenministerin Annalena Baerbock, die den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als ein Diktator bezeichnet hat. Gleichzeitig ist China aber immer noch der wichtigste Außenhandelspartner für Deutschland. Also da haben Sie das, glaube ich, ganz richtig ausgeführt, Frau Kneißl, ist doch eine ordentliche Portion Heuchelei zu sehen bei unseren westlichen Politikern. Und ja, Frau Kneißl, mit dieser letzten Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für diese weitere spannende Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder hier.
Ja, ich freue mich auch auf ein gesundes und hoffentlich mit guten Nachrichten sehen. Das Wiedersehen in einer Woche und bis dahin alles Gute und schönes Wetter.
Ja, und auch von meiner Seite an alle Zuhörer, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag, genießt den Muttertag und das hoffentlich gute Wetter und ja, bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.